Herzlich willkommen zum Podcast Das Kind braucht einen Namen. Der Podcast für Ihre Gesundheitskompetenz am Wochenende, an Feiertagen und nachts um zwei. Mit Daniela Amon und Grit Knopp.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns. Wenn ihr uns heute ein bisschen schlechter versteht, dann liegt es nicht daran, dass wir schlecht vorbereitet sind oder dass wir irgendwas verpasst haben. Nein, es liegt an unseren lieben Kollegen vom Zoll. Und ich grüße euch hiermit alle ganz, ganz herzlich. Ganz liebe Grüße an den Zoll. Unser Mikro für unseren lieben, lieben Gast ist nämlich noch beim Zoll. Und jetzt machen wir es ohne. Ganz einfach. Weil es ist, wie es ist. Und wir sind trotzdem gut. So schaut's aus. Wir haben heute zu Gast unseren Dr. Jörg Beardi, Chefarzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin, früher auch Notfallmediziner, und er wird uns durch einige super Themen begleiten in den nächsten Folgen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute da bist, lieber Jörg. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Auch von mir gehen die größten Grüße an den deutschen Zoll.
Hallöchen, Jörg. Hallöchen, lieber Zoll.
Genau. Ich glaube, jetzt haben wir ihn genug geehrt.
Jörg, du bist ja vom Schwerpunkt unter anderem in der Orthopädie und kümmerst dich und beschäftigst dich momentan zusätzlich noch mit dem Thema Ernährungswissenschaften und Supplements. Warum, wieso, weshalb machst du das als Orthopäde? Und warum hast du mittlerweile den Eindruck, dass es nicht nur sinnvoll ist, sondern sogar wichtig ist? Und welche Erfahrungen machst du mittlerweile zu vorher, wo du dich mit den Themen noch nicht so beschäftigt hast, und mit dem Wissen, was du jetzt hast?
Ich hole dazu ein ganz bisschen aus und muss das auch tun, so die Zeit vorher und die Zeit, nachdem ich einen Einstieg bekommen habe. Und dieser Einstieg ist eher zufällig gewesen, muss ich ganz ehrlicherweise zugeben, weil wir in der Orthopädie, ich betone jetzt, das machen wir auch in anderen Bereichen, aber speziell in der Orthopädie gibt es die Konzepte, die Patienten mehr in den Mittelpunkt rücken, um sie besser für eine Operation vorzubereiten. Es gibt, wie gesagt, in allen Fachbereichen, bei mir ist es eben die Orthopädie, im Speziellen die Vorbereitung auf endoprothetische Eingriffe. Das Ganze subsumiert unter Prärehabilitation, Fast-Track-Chirurgie und so weiter. Dort gibt es eben auch schon Konzepte zur besseren Vorbereitung seitens der unter anderem auch Ernährung. Die sind aber relativ, sagen wir mal, rudimentär, so möchte ich das sagen. Darüber kam ich dann über Kongresse, die wir gemeinsam mit Sportwissenschaftlern und Sportärzten gemacht haben, zu einer, sagen wir mal, Community, die das ganze Thema von Seiten des professionellen Sports angeht. Und wenn man dort guckt, wie jetzt zum Beispiel Bundesliga-Vereine, Eishockey, Skifahrer, was die alles an Ernährung machen, um Höchstleistung zu bringen, ist das eine völlig andere Welt. Und irgendwann hat man von Seiten der Sportwissenschaften und eben auch der interessierten Ärzte sich gedacht, naja, also was dafür funktioniert, das muss ja auch für den Patienten oder einfach den erkrankten Menschen oder auch den gesunden Menschen funktionieren.
Da möchte ich jetzt sofort eingrätschen.
Genau, sehr gerne.
Und ich darf sofort, weil ich habe ja auch so 2, 3, 4, 5 ganz viele Jahre Krankenhaus hinter mir. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir da den Speiseplan anschaue und angeschaut habe und wenn ich mir angeguckt habe, was da aus der Küche hochkam, dann war das ja eher ein Wunder, dass das überlebt wurde und weniger eine Unterstützung für den Gesundungsprozess. Und zwar nicht, weil die Krankenhäuser irgendwelche unfähigen Leute in der Küche haben, sondern weil denen die Budgets teilweise so gekürzt werden, dass die nur noch Päckchen und Fertigprodukte verwenden können und diese Köchinnen und Köche eigentlich gar nicht mehr ihrem Ursprungsberuf nachkommen können. Und deswegen, wie macht ihr das bei euch im Krankenhaus, wenn du sagst, hier Ernährung, wichtiges Thema?
Also gemischt erfolgreich. Also das, was an Küche hochkommt, und wir haben noch eine eigene Küche, also wir haben nicht einen Zulieferer, der die fertigen Sachen bringt, aber ein Teil von dem, was gekocht wird, ist trotzdem convenient. Das muss man dazu sagen. Das sind zwar qualitativ hochwertige Convenient-Produkte, aber es ist und bleibt convenient. Aber zum Beispiel proteinreiche Ernährung, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, die Proteinshakes werden von unserer Küche aus frischen Produkten mit Haferflocken, mit Joghurt und nach eigener Rezeptur gefertigt. Das finde ich besonders, weil ansonsten kennt man ja auch nur diese, zum Thema Supplements kommen wir ja auch noch, kennt man ja diese fertigen Shakes, die dann Erdbeer, Vanille und Schokogeschmack haben.
Von der ganz großen Firma, die man auch ein bisschen in Frage stellen darf, die wir jetzt aber nicht nennen.
Es gibt viele große Firmen, die da in Frage zu stellen sind, aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist tatsächlich so, das wird frisch angeboten und das kommt auch gut an. Das trinken die Leute wirklich auch gerne, weil es schmeckt. Und das finde ich, das ist gut. So muss man das sagen. Der Rest, wie gesagt, ist okay. Das hat leider mit der Kostenstruktur zu tun. Und convenient ist eben, ich brauche ein paar Köche weniger und kann es mit Hilfspersonal machen und. Und da sind die Krankenhäuser, speziell in Deutschland, ja leider auch weit angekommen. Was übrigens auch daran liegt, dass man, wenn man ganz viel investiert in das Essen in einem Krankenhaus, eine 2 als sozusagen Zufriedenheit bekommt. Und wenn man nichts investiert und convenient nimmt, dann kriegt man eine 2,6 oder sowas. Und dann sagen die halt, gut, da muss ich nicht rein investieren. Was aber ein Fehler ist vom Aspekt der Gesundheit.
Aber jetzt nochmal ganz kurz zur Anfangsfrage oder zu den Anfangsfragen von Daniela. Sie hat dich da ja ein bisschen zugebombt mit Fragen. Also vorher, nachher, also mit dem, dass du da konfrontiert worden bist mit der Ernährungswissenschaft, sag ich mal. Also was meinst du mit vorher, nachher? Du hast gesagt, man muss die Zeit so ein bisschen vorher und nachher einteilen.
Genau, also ich habe ja lange Jahre, ich bin ja auch schon 2 Jahre älter, habe ich, naja, sagen wir mal, das normale Operieren, das normale Vorbereiten des Patienten gemacht, indem man eine Erkrankung gesehen hat, eine Indikation gestellt hat, gesagt hat, okay, Laborwerte müssen irgendwie stimmen, operiert und dann die Nachsorge noch so ein bisschen nachgeguckt hat. So. Jetzt ist es so, dass der Patient dass es ein Behandlungsteam gibt und der Patient steht in der Mitte von dem. Also das heißt, auch der Patient hat Aufgaben, aber auch wir haben Aufgaben. Und jeder muss seine Aufgaben erfüllen, damit das Endergebnis gut wird. Das war der erste Game Changer, würde ich sagen. Auch für mich, weil man einfach anders vorbereitet und längere Zeit vorbereitet.
Das heißt, man arbeitet im Team auf Augenhöhe. Genau. Jeder bringt seinen Aspekt mit rein. Keiner steht über dem anderen. Jeder Aspekt ist gleich wertvoll und wichtig. Und dann findet man gemeinsam den besten Weg für den Patienten.
Genau. Und dann hat man halt gesehen, dass es gibt ja ganz, ganz viele Punkte, die untersucht werden, was eine Verbesserung in dem Outcome für den Patienten bringt. Und dann war das nächste, dass es gibt eine große Sportärzte-Zeitung in Deutschland, die sich sehr mit dem Thema Prärehabilitation und Ernährung und Sport, aber eben auch Therapie und Sport beschäftigt. Und die machen auch Kongresse und da war ich dann eben auch als Redner eingeladen. Und dann hat man mal gesehen, wie Ernährung Behandlung ändern kann. Es gibt mittlerweile die S3-Leitlinien der Gynäkologen, in denen ganz kleine proteinreiche Ernährung zu einem verbesserten postoperativen Ergebnis bei Tumoroperationen führt und es ist damit reingeschrieben. Also man sieht, es hat einen riesen Impact. Und wenn man sich dann anguckt, wer ist denn Ernährungsmediziner? Ich muss jetzt Mediziner sagen, weil Ernährungswissenschaftler ist nochmal was anderes als Ernährungsberater und, weil die alle andere Aspekte dieses ganzen Themas mit einbringen in eine Behandlung. Aber wer ist der Ernährungsmediziner? Und da gibt es eben im Prinzip keinen, der von der chirurgischen, orthopädischen Zunft kommt, sondern das sind alles, und das ist gut so auch, Internisten, Allgemeinmediziner und, was super ist. Aber so diese Belange und Nöte, die es in den präoperativen, postoperativen Phasen, rehabilitativen Phasen nach einer Operation, was eine Operation bedeutet, die hat natürlich jemand, der da drin nicht arbeitet, nicht. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, man kann damit so viel erreichen. Es wird auf den Kongressen mittlerweile auch noch so wenig diskutiert. Das heißt immer nur, ja, da müsste man was verbessern. Es wird deutlich besser, aber man müsste was verbessern. Und ich gedacht habe, naja, dann musst du es selber machen.
Würdest du sagen, dass du durch dieses interdisziplinäre Team jetzt zum Thema vorher-nachher, dass du deine Patienten jetzt ganzheitlicher wahrnimmst wie vorher?
Ja, klar. Natürlich, man spricht ja auch ganz anders in den ersten Gesprächen. Also man teilt das auch anders ein. Man nimmt sich an bestimmten Punkten zentrierter und dezidierter Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, um dann aber sich mehr Zeit zu nehmen, dann noch drüber zu sprechen, wie der Weg ist und was alles gemacht werden muss, damit man ein gemeinsames gutes Ziel erreicht. Also der ganze Prozess wird gestreckt. Und am Anfang ist es so, dass man das, wo man dann sozusagen committet, dass wirklich die Behandlung zu einer Operation führt, also das, was der Arzt wirklich mit dem oder der Operateur wirklich mit dem Patienten bespricht, das ist relativ kurz, weil man die wirklichen Informationen, die dann noch kommen und sagt, okay, wir haben uns jetzt committed, es gibt diese Indikationen, alles andere ist die Alternativen sind wirklich ausgeschöpft. Und jetzt treffen wir uns dann nochmal zum gesonderten Termin, jedenfalls auch mit speziell dafür ausgebildeten Leuten und stellen das ganze Konzept vor, was sozusagen der Weg sein wird, also psychologische Vorbereitung und.
Wie sieht's denn dann genau aus jetzt aktuell? Also ich meine, ihr geht ja sicherlich in irgendeine Richtung von einer Vision her. Das ist ja jetzt vielleicht noch nicht zu Ende entwickelt, weil du sagst ja, das steckt ja alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber wie gehst du da jetzt so dran? Also wird dann wirklich auch der Patient, das heißt dann ja, okay, er muss jetzt mal irgendwann operiert werden, wird er dann einbestellt und gesagt, okay, ernähren Sie sich jetzt mal oder fangen Sie mal an oder es wäre super oder es wäre günstig, Sie würden sich jetzt so ernähren oder Sie würden mal dies und das und jenes weglassen oder supplementieren also, Sie doch also, das und das?
Also das klassische Konzept Fast Track, das gibt es auch sehr gute Beispiele in der Schweiz, der Dr. Kallis, der übrigens aus Hannover kommt, sitzt in Bern. Die haben ein ganz tolles Konzept, der jetzt in Deutschland auf dem Kongress war, auch Chair und hat das vorgestellt. Nichtsdestotrotz ist es so, also ganz grob runtergebrochen, Indikationen, dann gibt es eine Vorbereitungszeit in der Regel von ungefähr 6 Wochen. Da wird geguckt, dass man Laborwerte idealisiert, dass man guckt, wie sind die Eisenspeicher, gefüllt. Der Patient soll gewisse Übungen machen. Auch da scheiden sich die Geister. Mehr Aktivität, weniger Aktivität. Ich bin natürlich Freund von mehr Aktivität. All diese Punkte und Ernährung ist bei der ganzen Sache immer noch so, naja, also in diesen offiziellen Konzepten, also man soll sich um einen Diabetes kümmern und wenn jemand eine maligne Übergewicht, also einen Body Mass Index über 35, eigentlich über 40 hat, dann soll er sich erstmal über abnehmende Maßnahmen oder einer bariatrischen Chirurgie zuweisen lassen. Das sind die offiziellen Leitlinien. Das ist allerdings, das weiß man mittlerweile Quatsch, weil die dann in die Unterernährung gehen und auch gar keine besseren Ergebnisse haben. Also da ist das Riesenthema. Was wir machen wollen, und das ist tatsächlich noch unsere Vision, Vorbereitungszeit bleibt die gleiche, aber man weiß, dass man mit wenig Ernährungstherapie und Intervention große Erfolge feiern kann oder erreichen kann, feiern vielleicht später. Da als ein Beispiel, wenn ich jetzt, also als allererstes muss ich mal den Ernährungsstatus erheben. Das kannst du mit relativ einfachen Nutritional Scores, ne? Fragst du ab 5 Fragen, dann weißt du, ob die Leute überernährt oder mangelernährt sind. Und dann gibt es eben ja 30-40% von den Übergewichtigen, die ja auch eine Mangelernährung im Bereich der Proteine und so weiter haben. Also Sarkopene, Übergewichtige. Das sind die, die uns die größten Sorgen machen.
Das wollte ich nämlich gerade noch erwähnen, was nämlich ganz viele nicht wissen. Überernährung, Unterernährung hat nichts mit dem Körpergewicht zu tun.
Genau.
Also es kann ein Mensch, der optisch Übergewicht hat, kann unterernährt sein. Ja. Also es klingt vielleicht jetzt für viele absurd, aber vom wie er ernährt ist, von den, wie du sagst, Protein, von den Inhaltsstoffen, ja, Vitamine und so weiter, wie seine Speicher aufgefüllt sind von den einzelnen Dingen, kann komplett unterversorgt sein und er kann trotzdem dick oder übergewichtig sein.
Genau. Und das zeigen ja auch die Daten in vielen Studien, die ja zeigen, dass ein leichtes Übergewicht bei vielen Operationen durchaus ein besseres Outcome hat als Normalgewicht oder Untergewicht und solche Sachen. Also da ist man eben in einer Ernährungs-, sagen wir mal, Phase, wo alles stimmt, halbes Übergewicht da ist, aber der Rest stimmt, während das hohe Übergewicht ganz häufig mit dieser Sarkopenie, also mit dem zwar viel zu viel Fett, aber viel zu wenig Muskelmasse dafür und auch Knochenstatus schlecht. Organe müssen wir nicht drüber reden, sind auch schlecht. Durchblutung funktioniert nicht gut, hohe Entzündungswerte durch die übermäßige Fett sozusagen vorhanden sein und Stoffwechselstörung durch das Fett. Das sind ganz viele Sachen. Also was man aber machen kann, und das ist der Punkt, jeder von euch kennt den BMI, ne? Jeder wird nach dem BMI gefragt. Ich hatte ja auch gesagt, BMI über 35. So, Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten hatte auch ein BMI um die 35. Ne, der ist hoch übergewichtig, aber eben nicht fettübergewichtig, der ist muskelübergewichtig. Und das ist eine völlig andere Sache. Das heißt, der BMI sagt erstmal im Groben was aus, aber eben nicht das, was wir wissen wollen. Da gibt es eine ganz einfache Sache, das ist die BIA-Messung, also Bioimpedanz-Messung, mit der man den muskulären Anteil, den Anteil des freien Wassers und den Fettanteil in einem Körper bestimmen kann. Dann weiß ich im Prinzip erstmal alles über die Zusammensetzung des Körpers, die ich wissen muss, um den Ernährungsstatus und auch den, sagen wir mal, Trainingsstatus zu wissen. Da gibt es gute Zusammensetzungen, es gibt eben schlechte Zusammensetzungen. Und wenn ich da eingreifen will, dann kann ich das viel einfacher, weil ich muss nicht sagen, passen Sie mal auf, Sie müssen abnehmen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt zum Arzt und ihr habt Schmerzen, euch tun die Gelenke weh. Und ihr habt euch lange, lange damit getragen, ihr wollt da hingehen und habt euch dann auch nicht getraut, weil ihr denkt, naja, das kommt von irgendwas. So, jetzt geht ihr da hin und sagt, also ich habe ja alles versucht, mir tut das weh, es muss operiert werden. Und dann setze ich mich erstmal hin und sage, ja, mache ich. Jetzt müssen wir aber erstmal 30 Kilo abnehmen.
Sehr charmant.
Das ist psychologisch maximal schlecht.
Ja.
Das führt zu nichts und es ist auch falsch. So, aber was man machen kann, ist zu gucken, dass man ein bisschen mit dem freien Wasser arbeitet. Das reicht schon, wenn man proteinreicher von der Ernährung einsteigt. Und da muss man gucken, ob das wirklich Patienten sind, die man eine Mahlzeit ersetzen muss durch einen sozusagen skalierten Shake, von dem ich weiß, wie viele Bestandteile da drin sind, sowohl an Protein als auch an Kalorien. Ja, ich weiß, was da drin ist. Ich weiß auch, dass kein böser Zucker und so weiter drin ist. Das wird innerhalb kürzester Zeit verändert das was. Und wenn dann noch ein guter Anteil Ballaststoffe da drin sind, dann kann man zeigen, dass 2 oder 3 von solchen Nahrungsinterventionen dazu führen, dass das Mikrobiom, von dem wir wissen, dass es extrem wichtig ist, dass sich das ändert und positiv ändert.
Ich glaube, das ist ja auch, also ich stelle mir das dann auch sehr viel netter für den Patienten vor, dass er sich auch viel mehr verstanden fühlt und dann auch aufgefangen fühlt, wenn er solche expliziten Vorschläge bekommt und dann nicht gleich das große P in die Augen bekommt, weil er sagen muss, oh Gott, ich muss jetzt hier, ich darf nur 50 Kilokalorien essen am Tag und ich muss jetzt total verzichten auf alles und so weiter und so fort, was ja auch noch sowieso einen sehr, sehr hohen Stress ja dann auf den Körper auch macht und dass er nicht unbedingt optimaler in die OP reingehen kann oder nicht. Und ich finde das ja sehr viel sorgsamer auch, finde ich so, wie sich das jetzt für mich anhört, die Herangehensweise, was du da beschreibst.
Was mich noch interessieren würde, und zwar, ja, Patientfokus wichtig, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja auch die Unfallchirurgie unter dir. Und jede Fachabteilung in der Medizin hat ja auch so ihre Typusse an Menschen, die da arbeiten. Ne? Und die Unfallchirurgen, das sind ja sehr oftmals sehr robuste, sehr gute Handwerker im Rahmen der Medizin. Und mich würde jetzt...
Im Rahmen
ihrer Möglichkeiten, ja. Auf jeden Fall, jetzt würde mich mal interessieren, zu dir, du bekommst neue Assistenzärzte, du bekommst neue Oberärzte, die waren in sämtlichen anderen Häusern und es weiß jeder, der schon mal operiert wurde, wie das abgehen kann in so einem Haus und wie so diese zwischenmenschlichen Gespräche laufen können bei Visite zum Beispiel. So, jetzt kommen die zu dir in dein Team. Und jetzt heißt also, jetzt besprechen wir mal die Ernährung und jetzt besprechen wir, da kommen wir ja gleich noch drauf, die Supplements und jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen mehr um die Psychologie und jetzt reden wir mal nicht hier, der soll abnehmen, sondern wir reden jetzt hier mal vom Mikrobiom. Das würde mich jetzt sehr interessieren, wie so ein eingefleischter Chirurg mit jahrelanger Erfahrung, wie der darauf reagiert, wenn der in deinem Team startet und mit diesen Dingen konfrontiert wird?
Zum Teil überrascht, das glaube ich schon. Wobei das Thema schon größer geworden ist, aber ich gebe dir recht, nochmal ein Unterschied zwischen einem Orthopäden und einem Unfallchirurgen. Also wenn man diese beiden Sparten nochmal so ein bisschen auseinander nimmt, das ist ja ein Facharzt, aber es gibt trotzdem die mehr Unfallchirurgie machen und die mehr Orthopädie machen. Ich glaube, dass die Orthopäden der ganzen Sache etwas offener und nicht ganz so überrascht gegenüberstehen, weil sie einfach schon länger damit arbeiten, dass sie die Patienten gut vorbereiten können. In der Unfallchirurgie ist es jetzt so, dass wir mittlerweile durch die Alterstraumatologie auch den Zugang zu einer anderen Medizin gefunden haben. Jeder, der heutzutage in einem größeren Krankenhaus tätig ist, hat in einem nicht geringen Umfang mit alterstraumatologischen Patienten zu tun. Ob ich jetzt derjenige bin, der wirklich an der Bindestelle dort sitzt oder aber nur der Operateur, ich kriege trotzdem mit, dass durch das Einschalten der Geriater und das gemeinsame Arbeiten mit den Altersmedizinern die Ergebnisse deutlich verbessert wurden, das Überleben deutlich verbessert worden ist. Also es gibt schon so einen kleinen Mind-Opener, den gibt es überall. Also die kommen jetzt nicht mehr ganz so, also es ist nicht mehr der ganz grobschlächtige, der da der den Knochencounter irgendwie in den OP reingeht. Aber trotzdem, das stimmt, man hat die Diskussion, aber das lässt sich relativ einfach runterbrechen in gemeinsamen Visiten oder auch in den Besprechungen, indem man einfach die einzelnen Punkte anspricht. Und auch da ist es ja so, wenn man kommt dann über Blut zum Beispiel. Früher hieß es ja immer, wenn jemand einen schlechten Hämoglobinwert hat, und früher hieß es immer unter 10, dann muss er 2 Blutkonzentrate bekommen, weil eine ist keine. Ne, das war es so. Und da hat ja nun ein Frankfurter Anästhesist sehr, sehr gute Wissenschaft betrieben, ist auch zigfach publiziert und ausgezeichnet worden, was eben sagt, naja, Blut, Fremdblut und selber Eigenblut kann durch die ganzen Prozesse, die beim Verarbeiten dabei passieren, krank machen. Das heißt, auch da braucht es eine gewisse Indikation und wirklich eine strenge Indikation. Und man kann anders arbeiten, so wie bei den Schwangeren mit Eisen. Dazu muss man aber wissen, was man untersuchen muss. Also müssen wir alle das wissen, dass wir nicht einfach blind irgendwas reinkippen, sondern dass wir gewisse Laborwerte uns angucken. Also von da gesehen, das Feld ist größer geworden und darüber kriegt man normalerweise einen ganz guten Zugang. Weil wenn wir dann beim Eisen sind, Eisen-Kofaktor sind die B-Vitamine, dann ist man schon in dem Thema drin.
Da ist man schon im Thema drin und da ist jetzt genau der Punkt. Wir sind immer noch an dem Punkt, wo die Medizin sich spaltet. Die einen sagen, ohne Supplement geht nichts. Das sind wichtige Aspekte, die muss man im Blick haben. Die gehören schlichtweg dazu. Im Studium ist es, glaube ich, bis zum heutigen Tage, wenn es überhaupt vorkommt, ein absolutes Randthema von wenigen Stunden im kompletten Studium. Und ja, und dann gibt es ja auch noch die ausgebildeten Ärzte, die auch schon Jahre, Jahrzehnte im Beruf sind und die sagen, ist doch alles Blödsinn. Esst euren Salat, esst euren Apfel und seid glücklich und ihr kommt da gut durchs Leben.
Ja, lieber Gemüse als Salat, weil Salat kann nicht so viel. Chicorée kann ein bisschen was. Aber Spaß beiseite, es ist auch ein schwieriges Thema. Das hat, glaube ich, einfach damit zu tun, du hattest es ja vorhin auch schon mal erwähnt, es gibt so die ein oder andere große Firma, sei es im medizinischen oder quasi medizinischen Bereich, noch schlimmer im Sportlerbereich. Da gibt es eine, die so fast jeden Influencer kauft, auf allen Messen riesengroß vertreten sind und die liefern nur Schrott, muss man ehrlicherweise sagen. Also da weißt du nicht, was drin ist, da weißt du nicht, wo es hergestellt ist und trotzdem haben die einen Riesenruf. So. Da hat man dann wieder das Problem, wer macht was mit welchen Produkten. Das zweite ist selbst die Ernährungsmediziner unter sich. Die einen sagen Supplements ja, die anderen sagen Supplements nein. Ich glaube, dass wie überall ist es eine Mischung aus allem. Ne? Man braucht nicht alles. Man weiß von Vitamin D und Zink, dass es etwas ist, was man prophylaktisch nehmen sollte. Da sind wir im Supplement-Bereich, weil Vitamin D, entweder ich muss mich 24/7 unter die Sonne legen oder aber ich muss es als Supplement nehmen. Also von da gesehen, da haben wir schon mal ein Supplement. Dann gibt es ja die sekundären Pflanzenstoffe, also das Ganze, was antientzündlich ist, Senföl und so weiter. Natürlich kann ich das über die Ernährung zu mir nehmen und dann auch in einem ganz guten Bestandteil. Jetzt weißt du aber auch nicht, wenn du nicht immer dir Bioprodukte holst, was ist denn jetzt wirklich da drin? Bestes Beispiel ist die Orange, die nicht in Spanien direkt vom Baum gepflückt wird und dann ausgepresst wird. Wenn du sie da trinkst, dann weißt du, wie viel Vitamin C drin ist. Das, was bei uns in Deutschland ankommt, da ist kaum noch Vitamin C drin. Weil sobald ich sie runternehme, verliert die Vitamin C. Also ist auch da wieder etwas, wo man sagen muss, naja, Supplement. Dann gibt es viele Menschen, die sagen, ja, ich hätte gern Omega-3, aber Fisch, es geht so gar nicht an mich. Naja, was sollen die denn machen? Die müssen ja irgendwie, wenn sie
Fisch essen. Oder in der Schweiz, ne? Die haben ja gar nicht wirklich irgendwie eine Anbindung ans Meer.
Ja, genau. Also von daher gesehen, ja, es gibt Supplements, die absolut ihre Berechtigung haben. wenn du einen Kühlschrank und einen Schrank voll stehen hast und nur noch irgendwelche Bildchen schluckst und zwischendrin mal dein halbes Gemüse isst, dann ist das sicherlich auch falsch. Ich bin der Sache gegenüber offen, die gut funktionieren. Und wenn wir nochmal in die Ernährungstherapie gehen, da ist es ja auch so, natürlich könnte ich jetzt versuchen, mir, wie ich das Projekt auch immer benennen möchte, wirklich ganz haarklein auszurechnen, wie viel Kalorien ist jetzt in dem. Da müsstest du aber wirklich jeden Teller, den du dir kochst und dann auftust, aufs Gramm wiegen. Das kannst du nicht und das willst du auch nicht. Also was kann man machen? Man kann mit diesen Formula-Diäten zumindest den Prozess anstoßen. Da gibt es auch mehrere Programme, wo du genau weißt, dass in diesem einen Glas genau so viel Bestandteile drin sind und genau so viel Kalorien. Ist auch eine Art von Supplement, wenn man das so will. Also man muss immer nur gucken, wo man das wie einsetzt. Und dann ist, glaube ich, die Kombination was Gutes. Anti-entzündliche Sachen. Ich glaube nicht, dass jemand den ganzen Tag irgendwie Kurkuma in sich reinschaufeln möchte oder ähnliche Dinge, die eine hoch anti-entzündliche Potenz haben und auch funktionieren. Das machst du mit einem Shake. Da bist du safe. Da weißt du, da hast du dann einen Shake, den du getrunken hast und alles ist gut. Also warum nicht? Ne?
Warum nicht? Ich finde es sensationell. Ich finde es sensationell, dass es da neue Wege gibt. Und dass die sich auftun, auch in Kliniken, auch bei Chefärzten wie dir. Ich finde es sensationell. Ich freue mich sehr, wenn ich mir die letzten Jahrzehnte angucke, was da zum Teil lief und was man da so erlebt hat und was da jetzt für Lichtblicke kommen. Ich freue mich. Wir werden selbstverständlich unter dieser Folge auch eine Verlinkung zum Jörg und seiner Klinik machen, dass ihr wisst, wo er arbeitet, wo er ist. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anliegen habt, wenn ihr in der Nähe wohnt, dass ihr sagen könnt, ach, ich würde mich doch gern mal da vorstellen und mir das mal anhören und mir da vielleicht auch eine Zweitmeinung holen, wenn ich gerade in dem Prozess bin, wo ich mir unsicher bin, ob das für mich so gut passt oder ob ich da nicht doch lieber einen anderen Weg gehen würde. Lieber Jörg, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dieses tolle Thema, dass du das mit aufgegriffen hast. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute. Macht weiter so, bleibt offen, lasst den Kopf offen für neue Gedanken und Ideen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Vielen Dank, Jörg. Ciao.
Tschüss.
Bei Fragen, Unsicherheiten oder einem unguten Gefühl kontaktieren Sie je nach Tag und Uhrzeit Ihre eigene Ärztin oder den eigenen Arzt, die eigene Hebamme, den eigenen Geburtshelfer oder die eigene Therapeutin, den eigenen Therapeut, die diensthabende Notfallapotheke sowie die Telefonnummer des ärztlichen Notfall- bzw. Bereitschaftsdienstes.
Der Podcast gibt keine Heilungsversprechen. Der Podcast ist kein Ersatz für eine medizinische Abklärung. Der Grundgedanke dieses Podcasts ist es, eine Unterstützung zu geben, die aktuelle Situation besser einzuschätzen, in eine stabilere Handlungsfähigkeit zu kommen, Zusammenhänge leichter zu verstehen, sowie am Ende aufgestellter durch manche unangenehme Situation zu gehen und zu wissen, welche möglichen Anlaufstellen passende Unterstützung geben können.